HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Klaus Hofmeister heute zu Gast ist Gudrun Seiler. Sie ist Redakteurin im deutschsprachigen Programm von Radio Vatikan. Sie berichtet also über den Papst und die Zentrale von weltweit 1,3 Milliarden Katholikinnen und Katholiken. Der Papst ist nicht nur ihr Berichtsgegenstand, sondern auch ihr Arbeitgeber. Und das hat bestimmte Aspekte, über die ich mit Gudrun Seiler heute auch sprechen möchte. Denn sie gehört als Frau im Vatikan zu einer Minderheit in dieser Männerwelt. Zunächst mal herzlich willkommen, Frau Seiler.
Hallo.
Frau Seiler, seit wann stehen Sie in Diensten des Papstes hier bei Radio Vatikan?
Seit ziemlich genau 14 Jahren. Mhm. Radio Vatikan ist jetzt nicht so, wie Sie gerade angedeutet haben, so ein Frauenminderheitsprogramm. Wir sind unter den Redakteuren, sind wir die Hälfte von Frauen. Es ist ein ganz normales Arbeitsumfeld, das halt schon die Besonderheit hat, dass man einen besonderen Chef hat, der nicht überall auf der Welt sitzt, sondern nur hier in Rom, den Papst.
Der Vatikan ist ja über Jahrhunderte ein reiner Männerkosmos gewesen. Radio Vatikan hat sich daraus ein bisschen emanzipiert, könnte man vielleicht fast schon sagen. Aber was mich für unser Gespräch besonders interessiert, ist die Tatsache, dass in Ihrer Person, Frau Seiler, wenn man so will, so eine kleine frauenbewegte Speerspitze in den Vatikan eingedrungen ist. Sie sind nämlich eine der Gründerinnen von Donne in Vaticano, ein Zusammenschluss der Frauen im Vatikan. Wie sind Sie drauf gekommen, so einen Verein zu gründen?
Also, das reicht eigentlich schon länger zurück. Im Prinzip 14 Jahre. Als ich hierher gekommen bin, habe ich mir damals überlegt, ich war vorher in Berlin und das ist doch ein ganz anderes Umfeld als hier im Vatikan. Und ich habe mir überlegt, bevor ich nach Rom gereist bin, um diese Stelle anzutreten, ja, wie wird denn das so? Wie viele Frauen gibt es denn da? Bin ich die Einzige? Was muss ich anziehen? Was muss ich vielleicht? Dann habe ich einen Teil meiner Garderobe aussortiert, so die Spaghetti-Träger und all diese Sachen, von denen man denkt, die seien unangebracht. Und dann war ich hier so hier und habe gesehen, die ganzen Vorsichtsmaßnahmen waren irgendwie unbegründet. Dann habe ich in meiner Arbeit hier immer beobachtet, wie ist das mit den Frauen? Wie viele sind es? Was haben sie zu sagen? Mhm. Und bei den Pressekonferenzen, die ich dann hier gemacht habe, es gibt einen vatikanischen Pressesaal, wo also täglich Pressekonferenzen abgehalten werden. Und die Podien sind bei solchen Pressekonferenzen in Italien immer sehr breit besetzt. Da gibt es 8 Leute am Podium mindestens. Und meistens ist dann noch eine Frau dabei, die zuletzt spricht. Und das ist die, die die ganze Arbeit gemacht hat und am meisten darüber weiß. Okay. Die Bischöfe sind mehr so die repräsentativen Charaktere und die Frauen haben die Arbeit gemacht. Dann habe ich gezielt begonnen, die Frauen zu interviewen. Und daraus ist im Lauf der Jahre ein Buch entstanden, Frauen im Vatikan. Es hat 3 Auflagen gehabt. Die letzte ist 2008 erschienen, aber leider schon wieder veraltet, weil es noch viel mehr Frauen gibt in der Zwischenzeit. Ich bin an dem Thema nie vorbeigekommen. Und schon damals habe ich gedacht, wie wäre es mit einem Verein der Frauen im Vatikan? Denn wir sind nicht wenige.
Das heißt also, Sie haben Frauen getroffen, die wichtig sind, aber die nicht in der ersten Reihe stehen. Es ist natürlich auch eine zahlenmäßige Minderheit. Als Sie diesen Verein gegründet haben, was war Ihre hauptsächliche Motivation? Wollen Sie frauenbewegt sein? Wollen Sie politischen Druck aufbauen? Was ist Ihr Interesse?
Ja, kurioserweise fällt es immer leichter, zuerst zu sagen, was wir nicht sind. Wir sind keine Gewerkschaft. Wir sind keine Interessensvertretung. Wir vertreten keine politischen Ziele. So, und jetzt positiv gewendet, was sind wir und was wollen wir? Zunächst einmal, es ist ein Netzwerk von Frauen im Vatikan. Denn oft passiert es hier vielleicht genauso wie in anderen Großunternehmen, denn es gibt ja mehr als 4000 Angestellte im Vatikan, passiert es, dass man mehr nebeneinander herarbeitet und sich nicht wirklich kennt. Nun sind wir aber 750 Frauen im Vatikan, wir sind nicht wenige. Mhm. Und einander kennenzulernen, zu wissen, wo sitzt die andere, gerade für mich als Journalistin ist das natürlich auch interessant zu wissen, wo kann ich vielleicht auch auf informellem Wege schnell eine Information herbekommen, um die ich mich sonst sehr bemühen müsste und sie vielleicht gar nicht kriegen würde. Und auf die Art und Weise ist natürlich ein Netzwerk entstanden. Mhm. Und es ist auch, aber auch mehr als so ein Netzwerk und einander sich helfen. Es ist auch eine Frage der Solidarität, diese Solidarität der Frauen im Vatikan, die aber zugleich auch hinausgeht über den Vatikan. Wir wollen Solidarität zeigen mit Frauen, die es bei weitem nicht so gut getroffen haben wie wir. Sei es Flüchtlingsfrauen, die hier nach Rom kommen. Papst Franziskus nimmt ja auch Flüchtlingsfamilien manchmal mit von seinen Reisen. Mhm. Er war auf Lesbos und hat da Flüchtlingsfamilien mitgenommen. Und da gibt es auch Frauen darunter. Und Frauen sind halt verletzbarer als Männer in solchem Umfeld. Und auf die wollen wir auch ein Auge haben.
Mhm. Sie haben gesagt, 750 Frauen gibt es im Vatikan, die hier arbeiten. Wie viele sind inzwischen Mitglied in Ihrer Organisation Donne in Vaticano, Frauen im Vatikan?
77, okay. Weil wir letzte Woche noch eine Runde gemacht haben. Wir machen regelmäßig so Veranstaltungen, treffen uns zum Aperitif oder eben auch zu Kulturveranstaltungen oder zu sozialen Aktivitäten, Solidaraktivitäten. Und da durfte ich das letzte Mal eben die neuen Mitgliedschaften sozusagen verarbeiten. Und deswegen weiß ich noch, ich habe auf die Tessa den letzten Ausweis 77 draufgeschrieben.
Jetzt muss ich noch fragen, seit wann gibt es Donne in Vaticano? Wie lange sind Sie jetzt in diesem Verein tätig?
Wir sind ja ein richtig amtlich notierter, eingeschriebener Verein im Vatikanischen Gouvernatorat und wir wurden gegründet letzten Herbst.
Das heißt, wenn jetzt schon jede 10. Frau, die im Vatikan arbeitet, bei Ihnen Mitglied ist, dann wird das noch eine große Sache. Sie haben unter anderem mal erhoben, auf welchen Einkommensniveaus Frauen im Vatikan arbeiten, mit welchem Ergebnis?
Die Frauen im Vatikan arbeiten auf mittlerer bis gehobener Ebene. Im Bereich Heiliger Stuhl, also es gibt Vatikanstaat und Heiliger Stuhl. Heiliger Stuhl ist das Zentrum der Weltkirche. Und im Bereich Heiliger Stuhl sind ungefähr 40% auf Positionen, die einen akademischen Abschluss verlangen. Und das sind eben die mittleren bis gehobeneren Stellen. Es gibt im Vatikan ein 10-teiliges Beamtenschema gewissermaßen. Und die meisten Frauen sind so 6. bis 7. oder 8. Stufe. Ich bin eine 7. Stufe. Einzelne gibt es, die darüber hinaus schießen und es gibt auch mittlerweile welche, die in diesem 10-stufigen Beamtenschema gar nicht mehr reinpassen, weil sie schon darüber hinaus gestiegen sind. Also
außertariflich fast schon zu sagen.
Richtig.
Und man las jetzt, dass die Leiterin der Vatikanischen Museen inzwischen eine Frau ist.
So ist es.
Das ist ja wahrscheinlich für Sie auch ein richtiger Durchbruch. Also das ist ja eine wirklich weltweit renommierte Einrichtung.
Also ja und nein. Ich finde ja, dass in solchen Bereichen, die absolut nicht die Priesterweihe verlangen, es eigentlich schon längst dazu hätte kommen müssen, dass Frauen in solchen Positionen sind. Denn es gibt ja hier diese zwei Bereiche, nicht? Es gibt den rein kirchlichen Bereich und es gibt den Bereich, der ins Weltliche hineinspielt. Und das ist eben der Vatikanstaat. Die Vatikanischen Museen gehören zum Vatikanstaat. Und es ist absolut nicht einzusehen, dass erst 2016 die erste Vatikanische Museumsdirektorin hier zu begrüßen war. Auf der anderen Seite ist es revolutionär. Denn wenn wir uns ansehen, auf der großen, weiten Welt, der Louvre, das Prado, das British Museum in Berlin, die Nationalgalerien, die Ermitage, alles Männer, überall Männer. Ich habe nur ein einziges Museum gefunden in Wien. Das Kunsthistorische Museum in Wien hat seit vielen Jahren eine Direktorin. Ansonsten alles Männer. Und jetzt eben auch im Vatikan eine Frau, endlich.
Frau Seiler, ich habe natürlich dann die Frage, wie kommt das denn an in dieser wirklich traditionellen Männerwelt, wenn sich plötzlich Frauen organisieren? Was sind die Reaktionen?
Viele Reaktionen äußern sich in Schweigen. Aber das ist so im Vatikan. Und wo geschwiegen wird, also stellt derjenige, der schweigt, sich halt Fragen. Wir kriegen aber auch sehr viel positive Rückmeldungen von Männern wie von Frauen. Und das macht uns auch Mut, da irgendwie voranzugehen. Natürlich ist es, man wird ein bisschen misstrauisch beäugt. Es hat ja auch Jahre gedauert, bis dieser Verein Form annehmen konnte. Das ging auch nur mit den richtigen Personen, mit den richtigen Männern in hohen Positionen, also mit einem Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. Das ist die Nummer 2 im Vatikan nach dem Papst. Und der stand der Sache aufgeschlossen gegenüber.
Das heißt, dessen Erlaubnis brauchten Sie?
Ja. Also wir brauchten Erlaubnisse sowohl vom Vatikanstaat als auch vom Heiligen Stuhl, denn wir wollten eben nicht undercover agieren. Wir wollten, dass es ein richtig eingetragener Verein wird und das haben wir erreicht. Es ist ja der Vatikan auch eine ganz internationale, es ist praktisch wie eine UNO, kann man sich das vorstellen. Wir sind von den Gründungsmitgliedern, wir sind 12 Frauen, die den Verein gegründet haben. Und ich glaube, es gibt ja 2, die dieselbe Nationalität haben, Amerikanerinnen. Alle anderen sind ganz international aufgestellt, das ist schön. Und das ist auch irgendwie ein Spiegel der Weltkirche.
Und 12 Frauen, diese Zahl der Gründerinnen, die wählt man im Vatikan natürlich nicht ohne Hintersinn. Es gibt 12 Apostel.
Sie werden es mir nicht glauben, es war Zufall, dass wir 12 sind.
Wenn Sie den Vatikan kennen und wenn Sie seit jetzt 14 Jahren hier arbeiten, wenn ich es richtig aufgefasst eben habe, dann kennen Sie natürlich auch das Klima, das so herrscht, vielleicht im Inneren des Vatikans, wo man sagt, das ist nun wirklich diese klassische höfische Männergesellschaft. Können Sie beschreiben, wie sozusagen unter einer geschlechtsspezifischen Rücksicht als Männergesellschaft sich Ihnen dieses Klima des Miteinanders darstellt?
Ich glaube, da muss man in erster Linie mal von Mikroklimata sprechen. Bei uns in der Redaktion von Radio Vatikan ist es, wie ich schon gesagt habe, ein ganz natürliches Miteinander. Aber es gibt andere Realitäten im Vatikan. Da ist keine einzige Frau. Da kann man nicht von einem Miteinander sprechen. Mhm. Wo 0 zu 100 ist, ist es naturgemäß kein Miteinander. Wenn wir so Realitäten sehen, wie zum Beispiel die Liturgiekongregation, nicht eine einzige Frau, doch die Reinigungskraft. Das schmerzt ein bisschen, das zur Kenntnis zu nehmen, denn wir sind noch weit weg in manchen Stellen des Vatikans von einem wirklichen natürlichen Miteinander. Nicht nur Männer sind mit Jesus gewesen, da waren genauso viele Frauen wie Männer. Und dass sich das heute 2000 Jahre nach Jesus noch nicht so richtig überall niedergeschlagen hat, ist ein wenig traurig. Mhm.
Hat Papst Franziskus schon mal auf die Donne in Vaticano, auf die Frauen im Vatikan reagiert?
Ich habe ja nun ein Buch herausgebracht mit allem, was Papst Franziskus zu und über Frauen gesagt hat. Keine Kirche ohne Frauen heißt es und der Titel fasst eigentlich alles zusammen. Papst Franziskus denkt, dass ohne Frauen eine Kirche nicht zu machen ist. Er hat keine ganz klaren Vorstellungen, wie es funktionieren soll, hat aber klare Vorstellungen, dass es mehr Frauen in der Kirche in sichtbaren Positionen braucht, an Stellen, wo auch die Entscheidungen getroffen werden. Aber wir warten eigentlich noch auf einige wichtige Ernennungen in seinem eigenen Umfeld im Vatikan. Ansonsten haben wir, was den Verein betrifft, auch schon mal mit ihm zu tun gehabt, weil wir nämlich so ein Festessen, als wir endlich gegründet waren, abgehalten haben in der Casa Santa Marta, seiner Residenz. Und da ist er uns nicht ganz zufällig über den Weg gelaufen. Wir hatten ja darauf gehofft und er war fürchterlich müde. Es war 8 Uhr am Abend und er ist ein Frühaufsteher, einer, der abends sehr müde ist. Er war wirklich sehr müde, aber nicht müde genug, noch so sein Witzchen zu machen auf die Frauen im Vatikan, die Gründung des Vereins, und sagte, ja, und übermorgen habt ihr da das Zügel in der Hand. So hat er uns gesagt. Er hat es uns scherzend gesagt, aber ein wahrer Kern war vielleicht auch in seinen Augen da irgendwie zu sehen. Wir glauben nicht, dass wir übermorgen hier das Zügel in der Hand haben. Wir wollen ein Miteinander, weil wir denken, dass es an der Zeit ist.
Gudrun Seiler, Mitbegründerin von Donne in Vaticano. Jetzt gibt es eine musikalische Atempause. Sie haben ein Stück von Wladimir Martinov mitgebracht, die Beatitudes, also die Seligpreisungen. Ein russischer Komponist ist das, aus dem Geburtsjahr 1946. Interpretiert jetzt auch vom Kronos Quartett. Das war auch Ihr Wunsch, das so interpretiert zu hören.
Ich habe dieses Stück, dieses wunderbare Stück in einem noch viel schöneren, wunderbareren Film gehört. Der hat auch einen Oscar bekommen, ein italienischer Film, der heißt La Grande Bellezza und es ist ein Film über Rom. Und es ist auf gewisse Weise das Erlösungsmotiv dieses Films.
Zu Gast im HR2 Kultur Doppelkopf mit Klaus Hofmeister ist heute Gudrun Seiler. Sie ist Redakteurin im deutschsprachigen Programm von Radio Vatikan und ist im engen Rahmen einer männerdominierten Vatikanwelt, wenn man so will, eine Frauenbewegte. Frau Seiler, Sie haben den Verein, den Zusammenschluss Frauen im Vatikan mitbegründet und wir bleiben noch mal ein bisschen beim Thema Frauen, denn Sie haben ein umfangreiches Buch erarbeitet, in dem es um Hermine Speyer geht, eine Frau, über die wir jetzt ein wenig reden wollen. Das ist eine in Frankfurt 1889 geborene Jüdin, Frankfurt am Main, von den Nazis verfolgt. Sie war eine der ersten weiblichen Angestellten im Vatikan. Was hat sie persönlich gereizt, sich mit dieser Hermine Speyer so intensiv zu beschäftigen, dass sie ihr fast 400 Seiten eines Buches gewidmet haben?
Die erste Frau im Vatikan war eine Jüdin. Diesen Satz habe ich gehört in einem Interview und er hat mich nicht mehr losgelassen. Das war ziemlich am Anfang, als ich gekommen bin, und das bürstet ja gleich zwei manifeste Klischees gegen den Strich. Die erste Frau im Vatikan war Jüdin. Das widerlegt das Klischee, dass der Vatikan frauenfeindlich sei, und das Klischee, dass der Vatikan judenfeindlich sei. Und beides zusammen in dieser Figur hat mich so fasziniert, dass ich dann im Laufe der Zeit beschlossen habe, mein Sabbatjahr zu nehmen, um die Biografie dieser Frau zu recherchieren. Mhm. Ich bin natürlich, als ich den Satz gehört habe, sofort losgelaufen und habe ihr Grab gesucht und gefunden. Sie ist nämlich im Vatikan begraben, diese Jüdin und Vatikanmitarbeiterin. Im Campo Santo Teutonico ist sie begraben und sie war Archäologin. Und da steht auch auf ihrem Grabstein, Leben ist Liebe. Hermine Speyer, Archäologin, Frankfurt, Montreux, dort ist sie verstorben. Und dann bin ich ihr immer mehr nachgegangen, habe nachgeforscht. 1934 ist sie an den Vatikan gekommen, 1934. Das war eine Zeit, in der der Faschismus in Italien, in Rom schon war. Das war die Zeit, als seit einem Jahr in Deutschland Hitler die Macht ergriffen hatte und die ersten antijüdischen Gesetze erlassen hatte. Wie kam es, dass ausgerechnet eine Jüdin ausgerechnet im Vatikan 1934 eine Stelle erhalten konnte? Das war, als sie in Rom ihre Stelle verloren hat am Deutschen Archäologischen Institut und verzweifelt an Lebensunterhalt gesucht hat. Da ist ihr Chef, Ludwig Curtius, der Leiter des Deutschen Archäologischen Instituts, für sie in die Bresche gesprungen und hat ihr diesen Job im Vatikan vermittelt.
Ach ja. Was war die Motivation für den Vatikan, diese Frau aufzunehmen?
Zunächst mal war der Museumsdirektor, bei dem sie da gelandet ist, Bartolomeo Nogara, ein tiefgläubiger, überzeugter Katholik, der gesehen hat, hier ist eine Frau wirklich in Not. Und zugleich hat sie eine Qualifikation, die es ihm erlaubte, dem Museumsdirektor, diese singuläre Anstellung nach außen hin zu begründen, denn sie war Fototekarin. Sie war eine Fachkraft für praktisch Fotobibliothekswesen. Und nun hat sie als erste wissenschaftliche Fototekarin der Archäologie sich diesen Namen gemacht im Deutschen Archäologischen Institut in Rom. Und im Vatikan gab es sowas noch nicht wie eine Fotothek. Es gab aber Zehntausende Fotografien und Negative. Und der Museumsdirektor brauchte dringend, händeringend, suchte eine Kraft, die ihm diese Zehntausenden Fotografien und Glasplatten mit den Negativen ordnete. Und wäre nicht Hermine Speyer ohnehin gerade entlassen worden, er hätte sie abwerben müssen vom Deutschen Archäologischen Institut, weil sie die beste Kraft auf dem Markt war, das zu machen. Hermine Speyer ist ihr Leben lang, ihr Berufsleben lang im Vatikan geblieben.
Und es gab dann ja noch schwierigere Zeiten, also 34, das war zwar schon die Zeit des Faschismus, aber es gab dann ja ab 44 die Besetzung, die deutsche Besetzung Roms. Also da wurde es ja nochmal viel, viel gefährlicher für eine Jüdin. Wie hat sich der Vatikan dann auf Dauer verhalten? Wurde sie nachhaltig geschützt und wie hat sie überhaupt überlebt dann?
Der Vatikan hat sie geschützt mit Wort und Tat. Nicht nur der Museumsdirektor hat sich für sie in die Bresche geworfen, sondern es waren drei Päpste an ihrer Rettung beteiligt. Ein amtierender und zwei zukünftige. Pius XI. In seinem Pontifikat ist der Hermine Speyer eingestellt worden mit seiner Erlaubnis. Anders wäre es nicht gegangen, so singulär war ihr Beschäftigungsverhältnis. Und dann hat auch Pius, also Pacelli, Kardinalstatthalter der Pacelli, der spätere Pius XII., dem man bis heute sein Schweigen zum Holocaust vorwirft, sich dafür in die Bresche geworfen, dass die Jüdin Hermine Speyer in Rom bleiben konnte und nicht Italien verlassen muss, wie es die faschistischen Gesetze eigentlich vorsehen. Und dann 1943 sind die Deutschen, die Nationalsozialisten, in Rom eingefallen. 1943 bis 1944, 9 Monate, ein ganzes Schuljahr lang, haben sie Rom im Griff gehabt. Was hat sie gemacht? Sie ist untergetaucht, immer mit Hilfe ihres Chefs, Bartolomeo Nogara. Er hat es geschafft, in einem Katakombenkloster, in der Priscilla-Katakombe, unterzutauchen. Und sie hat die 9 Monate der deutschen Besatzung, der Leute, die ihr nach dem Leben trachteten, dort bei den Nonnen, bei den Benediktinerinnen an der Via Salaria überlebt. Ja. Und sie ist diesen Nonnen, diesen Benediktinerinnen ihr Leben lang dann noch verbunden geblieben. Sie ist ja auch konvertiert, sollten wir auch noch erwähnen. 1939 ist sie konvertiert. Sie hätte nach dem Krieg sich zurückklagen können ans Deutsche Archäologische Institut. Dort hätte sie wieder wissenschaftlich arbeiten können. Das wäre ihr Anliegen gewesen. Nein, sie ist aus Dankbarkeit den Päpsten treu geblieben, weil sie sich auch gesagt hat, ich bin doch so singuläre Umstände hier, eine Dienerin des heiligen Petrus, also des Papstes geworden, dass ich jetzt nicht hier so einfach weggehen kann.
Eine wirklich beeindruckende Lebensgeschichte, der Sie jetzt ein ganzes Jahr Ihres Lebens gewidmet haben in der Aufarbeitung, Hermine Speyer. Lassen Sie uns noch mal über einen Aspekt sprechen, der eben schon mal anklang in unserem Gespräch, so die Frage, wie können Frauen einbezogen werden in das kirchliche Leben? Keine Kirche ohne Frauen, war das Zitat von Papst Franziskus. Und es gibt ja konkrete Vorstellungen von kirchenkritischen Menschen, die sagen, es ist eigentlich sowohl theologisch als auch soziologisch gar nicht mehr zu begründen, dass Frauen eben auch von den Ämtern ferngehalten werden. Es gibt aus der jüngsten Zeit ein Zitat von der Tübinger katholischen Theologin Johanna Rahner, die das auch gesagt hat: Die Rolle der Frauen in der katholischen Kirche steht vor einem fundamentalen Wandel. Die Kirche kann es sich auf Dauer weder theologisch noch soziologisch leisten, Frauen nicht zu weihen. Und es gäbe gar kein stimmiges Argument, weder ekklesiologisch als historisch, Frauen vom Weiheamt auszuschließen, sagt diese katholische Theologin aus Tübingen. Sehen Sie Argumente, die Frauen auf Dauer ausschließen könnten?
Ich muss nun zunächst mal sagen, ich bin keine Theologin, ich bin als Journalistin eine Beobachterin und beobachte diese Debatten natürlich mit großem Interesse. Ich denke, das sind alles Vorschläge und Anliegen, die im großen Weiten der Weltkirche entstehen und vorangetragen werden und dann irgendwann auch den Vatikan erreichen werden. Ich sehe mich jetzt nicht als Vorkämpferin für die Priesterweihe der Frau. Wir haben im Moment eine noch sehr viel spannendere Debatte laufen, wie ich finde. Das ist die Frage nach dem Diakonat der Frau. Papst Franziskus hat zugestimmt, eine Kommission einzurichten, die den Diakonat der Frau in der historischen Perspektive nochmal genau unter die Lupe nimmt. Diese Kommission ist im Vatikan angesiedelt, sie ist paritätisch besetzt, auch das ein Novum im Vatikan, paritätisch besetzt, Frauen und Männer, drei Frauen, drei Männer. Und wir werden sehen, was bei dieser Kommissionsarbeit herauskommt, in diesem Pontifikat oder in einem nächsten vielleicht. Und dann werden wir auch sehen müssen, was das für Auswirkungen hat auf die ganze Debatte in der Kirche.
Mhm. Gudrun Seiler zu Gast im HR2 Doppelkopf. Ihr nächster Musiktitel, den Sie mitgebracht haben, ist Johann Sebastian Bach. Jesus bleibet meine Freude aus der Kantate Herz und Mund und Tat und Leben, Bachwerkeverzeichnis 147, und Sie haben sich eine Interpretation gewünscht mit dem Countertenor Andreas Scholl, der ja aus dem hessischen Eltville stammt. Er wird hier von seiner Frau Tamar Halperin begleitet. Warum haben Sie diesen Titel ausgesucht?
Weil es so herzzerreißend schön ist. Es öffnet das Herz.
Gudrun Seiler ist Redakteurin im deutschsprachigen Programm von Radio Vatikan. Sie ist mein Gast im HR2 Doppelkopf mit Klaus Hofmeister. Frau Seiler, Ihr Programm bei Radio Vatikan beginnt stets mit einem kurzen lateinischen Gebet: Laudetur Jesus Christus, gelobt sei Jesus Christus. Die Einbettung Ihrer journalistischen Arbeit ist also eine religiöse, kann man sagen. Wie wirkt sich das so auf Ihr Selbstverständnis als Radiojournalistin aus?
An sich sind wir zunächst, wenn wir hier arbeiten, Journalisten, tatsächlich Journalisten. Wir sind Nischenjournalisten, aber Journalisten mit einem hohen, bilde ich mir ein, journalistischen Niveau, mit einem Maßstab, der sich orientiert an anderen öffentlich-rechtlichen Sendern. Aber natürlich ist es schon nochmal was Besonderes, für den Papst zu arbeiten und das Wort des Papstes hinaus in die Welt zu tragen.
Wie unabhängig sind Sie denn, wenn es darum geht, auch mal die Institution Kirche zu kritisieren oder zu hinterfragen? Also zum Beispiel Themen wie Missbrauch oder so, wo man sieht, da passiert zu wenig. Dürfen Sie das sagen?
Das dürfen wir sagen, wenn wir es mit anderen sagen. Denn mittlerweile gibt es Gott sei Dank genug Stimmen in der Kirche, die dieses Thema als eines der ganz großen Schmerzpunkte benennen. Und mit denen sprechen wir. Denn hier geht es wirklich um Lebensschutz. Also das Thema Missbrauch ist ein Thema des Lebensschutzes. Und so wie früher bis vor einigen Jahren eigentlich noch Lebensschutz, gerade in der katholischen Kirche, eigentlich nur mit einem großen Thema verbunden war, nämlich das Nein zur Abtreibung. Nein, mit Papst Franziskus, der hat es geschafft, das Thema Lebensschutz auf eine viel größere Ebene zu heben. Die Frage des Schutzes von Leben, von schwachen Menschen, von Migranten, von Frauen, von Armen, von Benachteiligten, von Ausgegrenzten. Und das sind die Themen, die uns also wirklich hier Tag für Tag beschäftigen und die Sie in anderen Medien vielleicht in anderer Weise verhandeln, aber mit einem Papst, der jeden Tag darüber spricht, nochmal auf eine besondere Weise sichtbar machen.
Was uns Journalisten im Blick auf Rom häufig interessiert, ist natürlich auch die Frage, wie funktioniert die Institution, jetzt auch dieser neue Papst, der so viele Sympathien findet. Und da hören wir dann, dass es auch Feinde des Papstes gibt, dass es im Vatikan selber Opposition gibt. Und wir fragen uns natürlich, was wird da gespielt? Wie nah kommen Sie eigentlich so an diese Hintergründe ran? Also sehen Sie klarer, ob der Papst Feinde hat?
Jeder Papst hat Feinde, das gehört zu seinem Amt. Denn wenn er offen spricht und Missstände anprangert und seine Finger in die Wunden legt, dann hat er Feinde. Mhm. Und diese Feinde gibt es, das ist vielleicht das Neue in seinem Pontifikat, die gibt es auch hier im Vatikan. Und man plaudert natürlich hier und man schwätzt genauso wie anderswo, obwohl Papst Franziskus das Geschwätz innerhalb der Kirche ja immer sehr attackiert. Aber man unterhält sich natürlich und kriegt dann verschiedene Sensibilitäten mit. Neu ist vielleicht unter Franziskus, dass man diesen Papst offener kritisieren darf als die Päpste vor ihm.
Aber was stört die Menschen, die Franziskus kritisieren, aus dem Apparat heraus, also die Feinde des Papstes? Was stört sie eigentlich an diesem Papst?
Mittlerweile stört sie ja ganz vieles. Dieser Papst kann in den Augen seiner Kritiker nur noch ganz wenig machen. Egal, was er tut, mit welchem Auto er fährt, welche Schuhe er trägt, was er sagt, wie er sagt, was er tut, was er nicht tut, ist für viele kritisierenswert.
Also er unterläuft das alte Papstmodell, indem er eben nicht mehr so herrschaftlich auftritt. Er tritt normaler auf. Er entwertet sozusagen das Amt, in dem er so einfach ist. Oder was ist da so ein Hintergrund? Was spüren Sie daraus?
Viele haben ja ein Papstbild aus dem 19. Jahrhundert. Und ein Papstbild aus dem 19. Jahrhundert ist nun keines, das Papst Franziskus zu Gesicht steht, mit dem, wie er das lebt. Es ist ein Papst, der sich ganz im Mündlichen erschließt. Wir sind ja als Radio Vatikan oft genug einfach nur damit beschäftigt, ihm mündlich sozusagen nachzuhechten, ihn mündlich einzufangen, weil er so viel freispricht. Das ist nicht einfach für uns, eine große Herausforderung, gerade wenn er Spanisch spricht und freispricht, in seiner Muttersprache spricht. Oft genug wird er dann von seinem eigenen Apparat, vom Staatssekretariat sozusagen zensiert. Man verzeiht mir dieses Wort. Das kommt dann erst am nächsten Tag im ganzen Transkript, wenn überhaupt. Und dann müssen wir schauen, wie wir diesen Papst wieder einfangen. Oft hackt er auch mal daneben und sagt etwas, wo man sich fragt, ach, muss das jetzt wieder sein? Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Aussage über das würdige Schlagen von Kindern. Also sehr fragwürdig. Da kann man dann auch mal via Radio Vatikan das kritisch einordnen. Es gibt kein würdiges Schlagen von Kindern aus meiner Sicht. Das kann ich auch als Mutter ehrlich sagen. Er ist ein Papst, der mehr als andere Päpste vor ihm auch ein sehr haptisches Element, ein Element des Berührens in seinem Amt zum Tragen bringt. Ich wohne vis-à-vis vom Vatikan und jeden Mittwoch gibt es die Generalaudienz und jeden Mittwoch, wenn ich aus dem Haus gehe, schwimme ich gegen den Strom der Pilger und Touristen, die zu ihm in die Generalaudienz wollen. Das sind die Tausendschaften, also bis zu, ich weiß nicht, 40.000 Leute, die jeden Mittwoch zur Generalaudienz kommen. Ich sage immer, es ist die größte Kulturveranstaltung der Welt, weil sie jeden Mittwoch stattfindet mit Zehntausenden Pilgern und Touristen, Schaulustigen auch. Und ich frage mich oft, warum kommen die Leute? Die können doch das eigentlich alles auch bei Radio Vatikan nachlesen und nachhören. Nein, die Leute kommen. Sie wollen nicht nur ihn sehen, sie wollen berührt werden. Sie wollen von einem Wort berührt werden oder auch von ihm selbst als Papst berührt werden. Er fährt dann ja immer durch die Menge, tätschelt Kinder, lässt sich Babys hochhalten und dann in der ersten Reihe bei der Generalaudienz, da sind immer die Kranken. Und nach der Generalaudienz geht er zu denen und begrüßt die extra einzeln nochmal jeden. Und wenn sie mal gesehen haben, wie er diese Leute umarmt, dann begreifen sie, was es heißt, sich berühren zu lassen von einem Papst. Da gibt es ein ganz berühmtes Bild auch. Ich glaube, es ist relativ am Anfang seines Pontifikats. Da kam ein Mann zu ihm, der war schwer krank und schwer entstellt. Sein ganzer Kopf war irgendwie voller Beulen. Und man sieht dieses Bild, wie er diesen Mann umarmt. Also jemand, wenn Sie den auf der Straße sehen, das wollen Sie überhaupt nicht sehen. Das ist schwer zu ertragen. Aber Papst Franziskus umarmt diesen Mann und gibt ihm durch diese Berührung eben zu verstehen, dass er nicht ausgegrenzt ist, dass ein geliebtes Kind Gottes ist. Und das ist irgendwie das Apostolat der Berührung, das dieser Papst aus meiner Sicht auf ganz besondere Weise lebt. Und man kann sehr dankbar sein, dass wenn man so nah dran ist und es wirklich auch sieht und spürt, was er tut.
Haben Sie selber mal eine Begegnung mit dem Papst schon gehabt, wo er ganz konkret auf Sie mal zugegangen ist? Und wie war das?
Ja, der Papst trifft sich viel lieber mit seinen Leuten, als das seine Vorgänger gemacht haben. Und das war eine von den großen Überraschungen für uns. Er spricht ja zweimal im Jahr, spendet er diesen Segen Urbi et Orbi. Und wir übertragen das bei Radio Vatikan. Und dazu muss man wissen, unsere Übertragungskabinen sind im Petersdom. Wenn Sie auf die Fassade schauen, links hinter der Fassade, oben unter der Glocke, sind Übertragungskabinen von Radio Vatikan. Also praktisch neben dem Balkon, von dem der Papst diesen Segen spendet. Und wenn der Segen vorbei ist, dann will er die Leute sehen und segnen, die für ihn gearbeitet haben. Und dann stellt man sich also an, die 15, 20 Leute, die das gemacht haben, und kann mit ihm reden. Ich sage ihm dann immer, Heiliger Vater, es ist mir eine große Freude, für Sie und mit Ihnen zu arbeiten. Und dann schaut er einen an und sagt, bete für mich. Das ist so sein geflügeltes Wort eigentlich. Mhm. Das ist der Satz, den er, glaube ich, in seinem Leben am häufigsten gesagt hat, bete für mich.
Gudrun Seiler, Sie haben jetzt wieder Musik mitgebracht von Giovanotti. Das ist ein Cantautore, ein Sänger und Komponist, das ist so die italienische Form des Singer-Songwriters. Und dieser Titel heißt Piove, es regnet, habe ich das hoffentlich richtig ausgesprochen. Aber es regnet selten in Rom.
Es schüttet manchmal in Rom, das ist aber auch ganz schön, weil wenn es schüttet und sie ziehen sich Gummistiefel an und gehen raus, dann sind sie allein in dieser unglaublich tollen Stadt. Und das ist schön. Piove, Madonna come Piove.
Ormai le tue piantine si erano seccate e non sarebbero cresciute più. Hai aspettato un po', ma senti come piove sulla tua testa, senti come viene giù. Non eri tu che ormai ti eri rassegnata e che dicevi che non ti saresti più innamorata. La terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
HR2 Kultur Doppelkopf mit Gudrun Seiler, Redakteurin im deutschsprachigen Programm von Radio Vatikan. Frau Seiler, Sie stammen hörbar aus Österreich. Wie war Ihr Weg zu Radio Vatikan?
Ich habe mich beworben und wurde genommen.
Oh, das klingt ziemlich straight, ja. Sie waren Journalistin.
Ja, ich war immer Radiojournalistin und immer schon mit, ich glaube, ich war zum ersten Mal mit 13 in Rom und seither wollte ich immer wieder mal hier. Mhm. Ich wollte hier leben.
Was steckte hinter dem Wunsch?
Rom ist so ungeheuer dicht gestaffelt von oben nach unten. Es gibt diese vielen, vielen Aspekte von Rom. Es gibt die Antike, es gibt das Papsttum, es gibt das Rom, das wir heute haben. Es gibt diesen römischen Himmel, es gibt das Klima. Sie haben hier ganz oft Sonne, sie haben ungeheuerlich schön hingebreitete römische Herbste, also diese Ottobrate, Romane, so dieser ganz intensiv blaue römische Himmel. Man isst gut, der Kaffee schmeckt super, das Meer ist nahe. Oft genug im Sommer passiert es in Rom, dass man den Kollegen sagt, ich komme morgen ein bisschen später, so um eins. Dann setzt man sich morgens in den Zug, fährt gut 30 Minuten, ist am Meer, schwimmt zwei Runden, liest eine Zeitung, fährt zurück und beginnt zu arbeiten. Das haben sie nicht in Frankfurt,
stimmt's? Das stimmt. Wir gehen an die Ufer des Mains, aber es ist sicherlich am Meer noch etwas schöner. Wie gut lässt es sich denn in dieser Stadt arbeiten? Also man sieht natürlich auch eine Stadt, die von Touristen überlaufen wird, im Frühjahr, im Herbst besonders. Die Straßen sind oft verstopft, es gibt Verkehrschaos, der Müll steht manchmal länger, als er sollte. Diese etwas unangenehmen Seiten von Rom, behindern die Sie auch?
Ja, sehr. Ich sage immer, wer Rom liebt, der leidet. Und so ist es. Es ist eine Stadt, die gerade wirklich vor die Hunde geht. Es ist bedrückend. Jedes Mal, wenn ich nach Österreich fahre oder nach Deutschland auch, sehe ich, dass die Lebensqualität hoch und immer höher wird. In Rom sinkt die Lebensqualität. Und das hängt mit all diesen piefigen Kleinigkeiten zusammen, die Sie gerade genannt haben. Der Müll oder Sie haben eine Verabredung mit dem Klempner, für den Sie sich freigenommen haben und er kommt nicht und ruft auch nicht an. Ganz schlecht funktionierende Stadt. Dieses Getriebe ist ganz schlecht geölt und es ist mafiös infiltriert mittlerweile. Es funktioniert vieles sichtlich mit Schmiergeldzahlungen. Es ist ein unendlich aufgeblähter Beamtenapparat, der viel zu groß ist und gerade deswegen schlecht funktioniert. Die Leute sind demotiviert, sie kriegen aber auch ihr Gehalt nicht ganz so regelmäßig. Also es ist, in Rom zu leben, ist schwierig. Es lebt sich schwer in dieser Stadt. Und deswegen muss man, wenn man die Möglichkeit hat, hier zu wohnen, muss man sich vornehmen, einmal im Monat zumindest als Touristin unterwegs zu sein, sonst verzweifeln sie an dieser Stadt. Sie ist herzzerreißend und himmelschreiend schön, aber sie geht vor die Hunde. Das ist schwierig zu verkraften.
Sie haben als Arbeitsgebiet, Frau Seiler, den Vatikan. Das ist ja nochmal eine eigene Welt innerhalb von Rom, auch hinter Mauern. Und manchmal kommen Sie ja auch als Reporterin, als Redakteurin dann tatsächlich weit hinter diese Mauern, vielleicht weiter als jeder andere. Ich las von Ihnen eine Reportage über die Münz- und Briefmarkenabteilung des Vatikans. Das ist ja so ein Bereich, wo der Vatikan auch nochmal recht viel Geld verdient, denn es gibt viele Münzsammler, viele Briefmarkensammler, ja, die auf immer neue Ausgaben hoffen und der Vatikan befriedigt dieses Angebot auch gerne.
Ja, Gott sei Dank.
Aber es gibt jetzt die Besonderheit, das las ich auch bei Ihnen, dass Franziskus gar nicht auf Münzen geprägt sein möchte. Das gab es vorher noch nie.
Papstmünzen ohne Papst drauf, das ist da eine von den kleinen Revolutionen von Papst Franziskus. Das hängt damit zusammen, dass er halt den Personenkult ablehnt. Nun kann man darüber debattieren, weil auf allen Euro-Münzen von den Ländern, wo formal noch Monarchien da sind, sind natürlich die gekrönten Häupter zu sehen. Ja? Ob in den Niederlanden oder in Spanien, da sind die Könige und Königinnen drauf. Im Vatikan jetzt nicht mehr. Im Vatikan haben wir auch eine absolute Monarchie, eine Wahlmonarchie. Aber das sind jetzt Papstmünzen ohne Papst. Das ist schon eine Sonderlichkeit, aber der Papst hat es als absoluter Monarch so entschieden.
Das sind so die Dinge, wo man merkt, da spricht und lebt ein Papst in einem anderen Stil, in einer anderen Weise. Und er zieht daraus auch Konsequenzen. Allerdings sind das natürlich unbedeutende Konsequenzen. Also für die Numismatiker vielleicht wichtig. Aber natürlich fragen sich viele Beobachter im Blick auf Papst Franziskus. Er ist ein sehr sympathischer Mensch. Er ist ein Mensch, der in der Begegnung das Christliche wirklich repräsentiert auf eine ganz eigene, intensive Weise. Aber wird er wirklich die Kirche verändern? Also wird er am Ende Einfluss auf den Kurs der Kirche haben? Oder wird man sich erinnern an ihn als einen ja, beeindruckenden, netten Papst ohne Folgen?
Ich glaube wirklich zutiefst, dass Papst Franziskus dabei ist, die Kirche in der Tiefe zu verändern. Und zwar nicht, es sind keine Stückwerkreformen, die dieser Papst anstößt, sondern er hat wirklich da eine neue kirchliche Suchbewegung ausgelöst. Und eine neue Bewegung. Das ist ja auch eins seiner Lieblingswörter. Uscire, hinausgehen. Caminare, voranschreiten. Und was wir hier vielleicht bis vor einigen Jahren doch als einen eher Stillstand empfunden haben, ein Bewahren, ein Sitzen auf dem Schatz, den man hat, ist hier nun auf einmal zum Schatz geworden, den wir verschenken müssen. dieses Evangelisieren, dieses Hinausgehen, dieses sich nicht einschließen, ängstlich und sich vermummelnd in Eigenheiten der katholischen Kirche. Nein, es ist, wir sitzen auf etwas, das wir verschenken müssen. Und wenn wir es nicht verschenken, dann sind wir an der falschen Stelle. Und das, glaube ich, hat Papst Franziskus der Kirche ganz neu und ganz sichtbar und ganz spürbar eingeschrieben.
Also ein hoffnungsvoller Aufblick auf das, was nach diesem Papst oder mit diesem Papst in der katholischen Kirche geschehen kann. Das war der HR2 Kultur Doppelkopf mit Gudrun Seiler, Redakteurin bei Radio Vatikan im dortigen deutschsprachigen Programm. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses engagierte Gespräch. Sie haben als letzte Musik Straßenmusik mitgebracht von der Piazza Navona. Da hören wir gleich Astor Piazzollas Liber Tango. Und wir haben ja über das Leben in Rom gesprochen und Sie greifen zur Straßenmusik. Was hat es mit diesem speziellen Griff auf sich?
Papst Franziskus kommt aus Argentinien und ist ein Tango-Tänzer früh gewesen, hat gerne Tango getanzt. Auch das bringt er neu in dieses Papstamt mit, denke ich, ein Tango-Tänzer. Und er ist aber Bischof von Rom. Er ist mit seiner argentinischen Geschichte und Vergangenheit hier in Rom als Bischof von Rom und genauso wie Astor Piazzolla, ja auch mit hörbar italienischen Vorfahren, hier in einer Straßenmusikversion zu hören ist, ist eine gute Mischung.